Kennt ihr das? Man weiss, dass etwas gut ist. Und man weiss, dass man es gut finden sollte, aber man findet es trotzdem nicht gut. Das gibt es manchmal im Leben. So Situationen. Und vielleicht geht es einigen so bei der Jahreslosung 2019. Vielleicht. Auf 6 Wörter, das ist eine kurze Losung, bietet die Jahreslosung nämlich gerade 2 Reibungspunkte. Das ist also doch ein beachtliches Verhältnis. Auf nur 6 Wörter. Die heisst, suche Frieden und jage ihm nach. Da hatten wir zuerst den Frieden. Frieden ist etwas Gutes, oder? Unbedingt. Unbedingt. Aber Frieden klingt oder tönt für einige auch schrecklich langweilig. Es hat irgendwie manchmal so den Beigeschmack von, dann ist tote Hose. Und ich habe ganz viele Andachten gelesen zu dieser Jahreslosung. Und ein Wort haben irgendwie alle wieder gebraucht. Ich glaube, die haben voneinander abgeschrieben. Und jetzt kommt es auch in meiner Predigt vor. Das heisst, das kann dann jemand das über mich auch behaupten. Friedhofsruhe. Friedhofsruhe. Irgendwie scheint dem Wort Frieden eine gewisse Langweiligkeit anzuhaften. Wir wollen Frieden, aber allzu friedlich darf es dann schon nicht sein, oder? Irgendwie so. Das ist so der Spannungspunkt. Es hat sprachliche Verknüpfung von Frieden mit eintönig und langweilig. Irgendwie ist es passiert. Und da kann uns die Bibel aber natürlich helfen, den Frieden wieder als etwas uneingeschränktes Gutes zu verstehen und zu sehen, Frieden als etwas, das wirklich begehrenswert ist. Also das ist der erste Spannungspunkt, der vielleicht auftaucht, wenn man die Jahreslosung so liest. Der zweite Spannungspunkt, den ich entdeckt habe, ist das Nachjagen. Also es heisst ja, jagen ihm nach, nachjagen. Wir sollen den Frieden nicht nur suchen, sondern wir sollen ihm nachjagen. Und ja, nachjagen wird aber schnell mit Jagen verbunden. Und die Jagd geschieht mit Waffen. Irgendeinem Pfeilbogen, einer Lanze, einem Gewehr. Ich weiss auch nicht, wie man alles noch sonst jagen könnte. Auf jeden Fall ist es etwas Brutales. Es geht um Leben oder Tod. Und somit finde ich, steht die Jagd eigentlich ja selber im Widerspruch zum Frieden. Also Jagd und Frieden, das ist doch ein Widerspruch. Im Frieden nachjagen tönt es ein bisschen so, als würde man den Frieden mit Waffengewalt erzwingen. Und natürlich, der Psalmvers hier, der meint das überhaupt nicht so. Und doch, das Nachjagen, das könnte ein Reibungspunkt sein. Wenn das stehen würde, wir sollen uns einfach Frieden wünschen oder uns für den Frieden einsetzen, dann wäre der Reibungspunkt weg. Aber Nachjagen, das liegt oder könnte uns quer auflegen. Und ihr denkt, ich möchte an dieser Stelle gerade zu Anfang schon Gott einmal bitten, dass er uns hilft, den Vers wirklich gut und in aller Tiefe zu verstehen. Vater im Himmel, du siehst, wie schon wenige Worte uns wirklich herausfordern können. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt helfen tust, heute am Morgen den Vers zu verstehen, besser zu verstehen und uns auch aufzeigen tust, was der Vers für unser Leben bedeuten kann. Amen. Also, nach dieser kurzen Einleitung schon nur über mögliche Reibungspunkte, ich weiss gar nicht, ob die bei euch ansprechen oder nicht, sind wir auf jeden Fall schon mitten drin in dem Psalm 34, 15. Doch bevor wir uns jetzt auf diesen einzelnen Vers stürzen, habe ich gedacht, ist es doch gut, wir schauen mal rasch den Kontext an. In welchem Kontext steht denn der Vers? Der Psalm 34 ist vom David geschrieben worden. Und zwar noch lang, bevor der David dann auch König geworden ist, König von Israel. Der David ist vor dem Saul auf der Flucht gewesen und hat dann gemeint, er könne beim Philisterkönig Achish von Gat dort in Sicherheit sein, vor dem Saul. Der würde ihn dann beschützen und dort hat er ein schönes Leben. Doch mit dieser Annahme ist er falsch gelegen, das hätte er dann auch müssen merken, der David. In Tat und Wahrheit ist er dort gerade wieder in Lebensgefahr gekommen. Und er hat sich wahnsinnig stellen müssen, um sich dort aus dieser Situation zu befreien. und dass er irgendwie dort wieder heil aus dieser Sache rauskommt. Und das ist so der Hintergrund von dem Psalm. Und die Geschichte, wie er sich wahnsinnig stellt oder so, die hat eigentlich nichts mit unserem Fest zu tun. Aber es ist eine lustige Geschichte oder eine komische Geschichte, eine kurze, wo in der Bibel so steht. Und wenn man über so eine stolpert, dann muss man sie teilen miteinander. Und ihr denkt, ich möchte das euch rasch vorlesen, die kurze Story, wie der David sich dort befreien muss. Und versucht euch das mal so richtig bildlich vorzustellen. Tönt alle Fantasie aktivieren, die gerade noch heute Morgen vorhanden ist. Und lasst mal zu oder dürft mitlesen, was dir passiert ist. Und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. Aber die Knechte des Achish sprachen zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000? Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Und er stellte sich vor ihnen wahnsinnig und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achish zu seinen Knechten: Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Habe ich zu wenige Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? Und tatsächlich, sie haben David Logolo als Wahnsinnigen. Also, das ist so der Kontext von dem Psalm 34. Und zu den ersten 11 Versen tut David Gott loben, dass er ihn vor dem Saul und vor dem Achish gerettet hat, beschützt hat, Beistand war. Und dann in Vers 12 ändert er plötzlich die Anrede, den Tonfall, den Stil. Man merkt das richtig. Und es kommt ein neues Thema auf. Der David fängt dann an, zu seinen Lesern zu predigen. Er redet zu ihnen. Und er redet darüber, wie man glücklich kann leben. Der zweite Teil vom Psalm ist eben eigentlich ein Predigt. Ab dem Vers 12 bis ziemlich am Schluss. Und in dem Kontext von dieser Predigt, wie man glücklich leben kann, in dem Kontext ist unser Vers 15 von dieser Jahreslosung. Und das hilft uns sicher, den Vers 15 besser zu verstehen. Er ist Teil von einer Predigt, wo es darum geht, wie der David beschreibt, wie man kann glücklich leben. Eine Eigenart von dem Psalm 34, den ich noch komplett verschwiegen habe, ist, dass ab dem Vers 2 jeder Vers mit einem Buchstaben in der Reihenfolge vom hebräischen Alphabet anfängt. Ein Alphabetspsalm. Ist das? Das ist eine Besonderheit, die sich leider nicht lässt ins Deutsche übersetzen. Zum einen haben wir nicht das gleiche Alphabet, wir können schon nicht Buchstaben, haben teilweise eine andere Aussprache, wir haben eine andere Anzahl Buchstaben. Man kann es einfach nicht übersetzen ins Deutsche. Aber es ist ein Ausdruck, mit welcher Sorgfalt und Hingabe und auch Liebe der David den Psalm geschrieben hat, wenn er sich die Mühe genommen hat, einen Alphabetspsalm daraus zu machen. Und ich glaube, er will damit auch etwas unterstreichen. Das hat er nicht bei jedem Psalm gemacht. Das hat er so bei denen gemacht, wo wahrscheinlich er eine gewisse Wichtigkeit, wo ihm wichtig sie sind und wo er das möchte, wie im Leser auch vermitteln. Also, kommen wir zurück zu unserem Vers 15. Der Anfang, der wird von der Jahreslosung verschwiegen. Der Vers 15 hat noch einen Anfang, quasi einen Teil A. Und der heisst: Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Und erst dann, eigentlich der Teil B, kommt das, wo jahreslosig geworden ist: Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist der ganze Vers 15, so wie er da vorne steht. Wir sollen das Böse verlassen und von jetzt an gut zu tun. So heisst es im ersten Teil. Und dann geht es um den Frieden. Der David stellt das Böse verlassen und gut zu tun in einen direkten Zusammenhang mit dem Frieden suchen. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist wirklich schade. Es ist sogar ein Fehler, dass sie bei der Jahreslosung den ersten Teil weggelassen haben. Weil den ersten Teil, den brauchen wir eigentlich, dass wir auch den zweiten Teil verstehen können. Sonst haben wir irgendwie keinen Halt, keinen Hinweis, wie wir es deuten müssen. Unsere Gedanken sind wir uns selber überlassen. Das macht alles viel schwieriger. Ich finde, wenn wir über die Jahreslosung 2019 reden, müssen wir den ganzen Vers 15 eigentlich immer herbeiziehen und anschauen. Und wenn wir dann so beide Teile betrachten, dann dürfen wir erkennen, dass der Frieden dort einziehen tut, wo er willkommen ist. Der Kirchenlehrer und Philosoph Augustinus, der ist irgendwie im Jahr 430, oder so 350 bis 430 hat er gelebt, hat dazu geschrieben, lebe gerecht, so lebst du in Frieden. Lebe gerecht, so lebst du in Frieden. Das bedeutet nichts anderes als, tu gut, so wird dich der Frieden finden. Wir haben hier noch Suchen drin, ich weiss, aber wir kommen noch dazu, das löst sich dann schon auf. Ein berühmter Pastor, ein Baptistenpastor, gestern habe ich das Wort geübt, dann ist mir aufgefallen, was das für ein Zungenbrecher ist, Baptistenpastor. Ich bin froh, dass ich ein Krishona-Pastor bin. Der Charles Spurgeon, um noch einen Namen zu sagen. Der hat auch ein Zitat dazu gebracht. Und zwar hat er gesagt, mag die Gerechtigkeit wohnen, wo sie will, der Friede weiß, ihr Heim zu finden, aber das Haus des Bösen verabscheut er. Mag die Gerechtigkeit wohnen, wo sie will. Der Frieden weiß, ihr Heim zu finden, aber das Haus des Bösen verabscheut er, also der Friede. Dort geht er nicht. Das heisst, wenn wir uns fragen, wie wir den Frieden suchen oder ihn eben nachjagen könnten, dann finden wir die Antwort eben im ersten Teil von dem Vers 15. Es ist aber nicht einfach, immer nur Gutes zu tun und das Böse zu verlassen. Nein, es ist etwas, das uns viel Kraft kostet. Etwas, das anstrengend ist und wo wir viele Rückschläge einstecken müssen. Und der mühsame Weg zum Frieden, der rechtfertigt sich dann irgendwie in dem Wort nachjagen. Es ist, als würden wir einen Schmetterling versuchen, mit bloßer Hand zu fahren, und zwar so zu fahren, dass er am Schluss noch lebt. Immer, wenn wir denken, wir könnten nie zugreifen, ändert er den Flug, die Richtung, und es ist ganz schwierig und wahrscheinlich fast unmöglich, so einen Schmetterling zu fahren. Wenn, dann braucht es viel Ausdauer, schnelle Beine, geschickte Hände, und vor allem ein super gutes Auge und eine geniale Intention, um immer zu sagen, jetzt könnt ihr hier fliegen. Und dann mit der Hand, also schon vorberechnen, wo er als nächstes ist, und dort versuchen zuzugreifen. Und sicher auch viel Übung, wenn das überhaupt soll klingen. Doch im Gegensatz zu für uns wertlosen Schmetterling ist der Frieden sehr, sehr wertvoll. Also dort lohnt es sich, die Anstrengung auf sich zu nehmen, sich einzuüben, wirklich zu versuchen, den Frieden nachzujagen und ihn festzuhalten. Weil erinnern wir uns daran, der David in dem Psalm 34 predigt über das Glücklichsein. Es gibt kein glückliches Leben, ohne dass wir den Frieden hätten. Und wir alle wollen doch glücklich sein und glücklich leben. Also das heisst, wir müssen uns dem Thema, wie wir zum Frieden kommen, wirklich stellen. Und wo wir den echten Frieden eben nicht finden in unserem Leben, das ist auch so eine Eigenart vom Mensch, dort suchen wir etwas, das eine Ersatzbefriedigung bietet. Und das kann eine Zeit lang aufgehen, dass wir gar nicht merken, dass wir nicht den echten Frieden haben. Aber irgendeinmal im Leben kommen wir dann an einen Punkt, wo wir merken, da fehlt etwas. Und vielleicht ist es ja eben der echte Frieden. Wenn ich immer so über Frieden rede, dann müssen wir vielleicht auch mal noch rasch anschauen, was bedeutet denn Frieden? Im Urtext steht für Frieden das hebräische Shalom. Und viele werden wissen, dass man Shalom eigentlich nicht einfach mit einem Wort im Deutschen kann übersetzen. Also wenn Shalom einfach mit Frieden übersetzt wird, Dann ist das so, weil man nur gerade ein Wort einsetzen kann. Aber eigentlich bedeutet es viel, viel mehr. Wir brauchen gerade mehrere Sätze, um das Wort Shalom wirklich können, irgendwie annähernd auf Deutsch wiederzugeben. Ich habe mal versucht, eine Liste zu machen, für was das Shalom oder wie man das alles, was das alles für Bedeutung hat. Zuerst ist es einfach einmal ein Gruß. Shalom. Das ist der häufigste Gruß in Israel, wenn man einander begrüßen tut. Und es ist eine sehr häufige Verabschiedung. Aber damit wünscht man natürlich auch im Gegenüber das, was wir jetzt gerade hören, was das alles bedeutet. Das Wort Shalom steht für Unversehrtheit und Heil. Etwas ist ganz. Etwas ist komplett. Es ist Heil. Und damit steht es aber eben auch als Befreiung von allem Unheil und Unglück. Also wenn man jemandem mit Shalom etwas Unversehrtes, etwas ganz wünscht, dann wünscht man ihm auch, dass alles Unglück weggeht, dass alles Unversehrte, alles Kaputte schwinden tut. Und im Weiteren meint Shalom dann auch noch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Ruhe, auch Frieden noch, Frieden und Ruhe. Das ist wahnsinnig, oder? Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie lange so eine Luther-Übersetzung wird, wenn er das jedes Mal hat versucht zu erklären, wo das Wort Shalom gestanden ist. Man hat irgendwie müssen, das Wort versuchen zu übersetzen. Und so ist Frieden gewählt worden. Unser Frieden im Deutsch tut das ja irgendwie schon auch ein bisschen beinhalten. Aber oft denken wir gleich nicht so gross, wenn wir einfach im Deutschen von Frieden reden. So gross, wie das Wort Shalom aber gedacht ist. Wir finden auch in der Bibel eine wunderbare Beschreibung, was Shalom meint. Das finde ich ganz spannend. Klar, es ist keine Beschreibung aus dem Duden oder so, wo so ganz, ganz wissenschaftlich exakt ist. Aber es gibt ein gutes Gefühl wieder, was mit Shalom gemeint ist. Und zwar finden wir die Beschreibung im Psalm 85. Ich habe den Anfang habe ich mitgenommen, Vers 9 und Vers 9 und 10. Ich habe da noch falsche Angaben oben. 9 und 10. Und das, was nachher noch unterstrichen ist, das finde ich, das gibt so gut wieder, was Shalom meinen tut. Die ganzen beiden Verse heißen: Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten. Und jetzt kommt's. Dass in unserem Land Ehre wohne. Shalom. Dass Güte und Treue einander begegnen. Shalom. Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Shalom. Dass Treue auf der Erde wachse. Shalom. Und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Shalom. Das ist wunderbar, wie da das Wort so aufgegriffen wird und selber wie auch eine Erklärung findet. Und dem Frieden, dem Shalom, nicht einfach im Wort, im deutschen Wort Frieden, dem sollen wir nachjagen. Das sollen wir suchen. Respektive, wir haben es ja schon gehört, wir müssen gar nicht im Frieden selber nachjagen, sondern wir müssen das Böse meiden und das Gute tun. Dann findet der Frieden uns. Das heisst, wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir herausfinden, wie wir uns erfolgreich vom Bösen abwenden können und wie wir erfolgreich das Gute tun können. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, um den Frieden zu haben. Und bis dahin habe ich jetzt alles über den Aspekt vom Frieden erzählt, der sich immer nur auf unser persönliches Leben bezieht. Auf dich und auf mich. Aber es gibt Menschen, die tun Gutes. Und sie leben trotzdem im Unfrieden, indem sie in einem Kriegsgebiet sind, dass sie unter Verfolgung leiden oder eine zerstrittene Familie haben. Sie tun, was möglich ist, und trotzdem haben sie nicht einfach nur Frieden um sich herum. Weil neben persönlichen Frieden gibt es noch den Frieden für ein Kollektiv, für eine Familie, für eine Gruppe, für ein Volk oder auch einfach eine geografische Region. Und dann, als ich da so mir Gedanken gemacht habe zu dieser Predigt, ist mir zu Sinn gekommen, dass kurz vor Weihnachten der Daniel Zürcher und der Markus Bütikofer ja mit Licht im Osten sind in die Ukraine gereist. Und sie haben dort mitgeholfen, Päckchen die auch hier in der Schweiz und auch hier von der Chrischonabrück gesammelt wurden, gespendet worden sind, dort unten in der Ukraine zu verteilen. Und zur Zeit ist in den Nachrichten gar nicht mehr so aktuell. Aber das heisst lange nicht, dass es nicht mehr die vor Ort aktuell ist. Und man will unsere Nachrichten nicht mehr davon berichten. Aber im Osten der Ukraine ist seit 2014 Krieg. Wobei diplomatisch gesehen, ich habe extra gestern nachgelesen, ist es kein Krieg. Es ist nur ein bewaffneter Konflikt. Für einen Krieg braucht es eine Kriegserklärung. Und wenn einfach geschossen wird ohne Kriegserklärung, ist es nur ein bewaffneter Konflikt. Ich glaube, für die Menschen spielt das gar keine Rolle, die vor Unterschied, wie die Diplomatie so etwas definieren tut. In diesem bewaffneten Konflikt kämpfen pro-russische Kräfte gegen ukrainische Soldaten. Und es geht darum, ob sich ein Gebiet von der Ukraine abspalten soll und zu Russland soll gehören. Und ich habe mir überlegt, es wäre toll, der Daniel und der Markus würden jetzt schnell einfach einen Eindruck geben, wie sie es dort wahrgenommen haben, wie es um ein Land gelebt wird, wo eben nicht einfach mal Frieden per se um sie herum ist. Und sie haben ja gesagt. Und ich freue mich, dass sie jetzt schnell ein paar Bilder und ein paar Wörter dazu sagen. Sie dürfen die Führung kommen. Daniel macht den Anfang, gell? Soll der Daniel Bilder schon einblenden?
Also ich sag dich das.
Ja.
Und dann,
Du sagst du, wenn Bilder kommen. Ja.
Also, wir haben, die Möglichkeit dürfen haben, wirklich in die Ukraine gehen, in das Gebiet, wo auch eben, ja genau, wo auch die nächsten Separatisten waren. Und was mich einfach berührt hat, ist die Herzlichkeit und Gastfreundschaft von diesen Leuten dort. An gewissen Orten, wo Leute besucht haben, haben sie uns sogar noch Sachen auftischt, also extra etwas bereit gemacht, hat man einfach schlecht können Nein sagen. Und die Leute haben sich einfach wirklich auch berührt, sie haben sich riesig gefreut über den Besuch, wie auch über das Geschenk oder die Geschenke, die wir ihnen gebracht haben. Es ist wunderbar, den Leuten einfach einen Lichtblick zu geben, ihre sonst wirklich auch schwierige und triste Situation, auch gerade mit dem nachher separatistischen Gebiet und dem Konflikt dort. Und da sehen wir auch wirklich, wie man mit wenig eine grosse Freude kann auslösen.
Ja, jetzt kannst du spielen. Ja. Da sehen wir noch, wo das wo die Stadt überhaupt ist, wo wir gewesen sind. Ganz, ist ganz ein, schnell gewesen. Das sind auch ein paar Bilder vom, wie sagt so, Einschusslöcher. Wirklich gesehen, dass da ist schon mal gekämpft worden.
Daniel, wie war es für dich gewesen, wenn du weißt, du bist so nah an einem Gebiet, wo gekämpft wird? Was hat das mit dir so gemacht?
Es war ein bisschen speziell gewesen. Also, ich bin zu nie in dem Sinne so nah bei einem Gebiet gewesen, aber irgendwie, ich habe einfach auch gewusst, irgendwie, Gott ist bei uns und auch die Leute vor Ort schauen da ist auch das so, dass wir das soll uns nicht, dass wir sicher sind, dass wir uns dürfen auch ihnen dürfen vertrauen auch. Und ihnen und Gott auch vertrauen, dass das, ja, und es sind halt nur ein paar wenige Leute gewesen, aber durch diese einzelnen Leute wirklich können, ja, eine riesen Freude machen.
Ja. Danke vielmals, Daniel, dass du da ein bisschen erzählt hast und Bilder gezeigt hast. Ich möchte auch Markus noch das Mikrofon geben.
Morgen miteinander. Aber ich war in der Ukraine am gleichen Ort wie der Dani. Ich habe nicht ganz die gleichen Bilder, aber eins oder zwei sind sicher gleich. Okay. Wir sehen hier, ich habe es ein bisschen versucht zu verbinden mit dem Frieden von heute Morgen. Der Weg zum Frieden ist ja nicht immer geradeaus auf die Hirtenstrasse, oder? Er ist högerig, er hat Löcher drin und er ist schwierig. An diesem Weg kommen viele Verletzungen vor. Das symbolisieren die Häuser. Sie sind nicht mehr die Neuesten. Aber sie wohnen noch drinnen, die Leute dort. Es geht noch weiter. Sie haben geschafft, die Leute. Und durch den Krieg haben sie eine Firma gehabt die Reifen produziert haben. In dieser Fabrik hier, wo wir einen Teil davon gesehen haben, das Gummilager, das angeschossen worden ist, haben 5000 Menschen gearbeitet und von einem Tag auf den anderen hat man einfach aufgehört zu arbeiten. 5000 arbeitslose Leute. Das hat Dani schon gezeigt, das Bild. Das ist eine Granate, die nicht explodiert ist, ein Blindgänger, mitten in einem Baum. Und ich denke, ein Symbol zum Frieden ist das Glück. Die Menschen, die da drumherum wohnen, die haben riesen Glück gehabt, dass das ein Blindgänger geworden ist. In all dieser Geschichte gibt es auch Institutionen, die meinen, sie können Frieden bringen. Was sie leider nicht schaffen, nur für die Zeit, wo sie in diesem Gebiet sind. Solange wie das Rote Kreuz dort ist, wird nicht geschossen. Also, ein kurzzeitiger Frieden. Wir sind gegangen und haben die Päckchen gebracht zu diesen Leuten. Wir sehen die Roma-Familie und der Herr ist so überrascht, dass er etwas überkommt von uns. Dass wir es kaum mehr fassen können. Wir sehen hier freudige Kinder, die wirklich Freude haben an unseren Päckchen. Die Päckchen bedeuten ihnen auch etwas. Und ich bin wirklich dankbar, dass so viel von uns, so viele Schweizer, sich können erbarmen darüber und Päckchen fabrizieren oder produzieren oder wie auch immer. Man sieht das weiteres Mädchen, die eine riesen Freude nur am Prospekt und am Heftchen, das sie bekommen hat. Es ist nicht einmal mehr ums Päckchen gegangen. Einfach, es ist jemand dort, es kümmert sich jemand von uns, von Aussenstehenden, einfach um sie. In dem Sinn habe ich einfach müssen feststellen, der einzige wahre Frieden, der zu diesen Leuten gehen kann, ist über das Symbol, da heisst du den Weihnachtsbaum. Und es symbolisiert Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist. Ich denke, das ist der einzige wahre Frieden, der diesen Menschen dort helfen kann.
Hey, danke vielmals, dass ihr euch da bereit erklärt habt und uns einen Einblick gegeben habt. Ihr dürft mit einem Applaus wieder applaudieren. Der Weihnachtsbaum, ich habe schon, also ich habe das Foto schon gesehen, und Markus hat gesagt, der ist ein bisschen kitschig, oder, für unsere Verhältnisse. Aber ihnen bedeutet er wirklich viel. Er hat mir erzählt, die sind arm, oder, und die haben nichts. Aber das muss sein, das Symbol von Weihnachten, das muss sichtbar sein, gross, leuchtend. Es ist wirklich ihre Hoffnung. Ja, der Aspekt, oder ich würde so sagen, der Markus hat es echt auf den Punkt gebracht. Wahre Hoffnung für Frieden dort in diesem Land gibt es nur in Jesus Christus. Echter Frieden und echte Versöhnung wird nicht durch Waffengewalt. Wird es nie durch Waffengewalt geben dort. Man könnte auch sagen, es braucht etwas Stärkeres wie Waffengewalt. Noch etwas Stärkeres. Es braucht Liebe. Liebe von Gott. Und die ist gekommen, oder? Durch seinen Sohn auf die Erde. Und das wünsche ich dort auch gerade dem Land, dass sie das wirklich dürfen erfahren und erkennen. Die Liebe, die brauchen Völker, Nationen, Länder, eben Kriegsgebiete oder auch dort, wo Christen verfolgt sind. Danke vielmals. Eben die Liebe brauchen Völker, Nationen, Länder, dort wo Krieg ist, dort wo Christen in Verfolgung leben. Die Liebe braucht aber auch jeder Einzelne, der versucht, nicht mehr das Böse zu tun, sondern das Gute zu leben. Und das führt uns jetzt zum Punkt, wo wir müssen erkennen, dass wir externe Hilfe brauchen. Es gibt manchmal Situationen im Leben, wo wir Hilfe brauchen von jemandem. Und eben auch, wenn es ums Thema Liebe Gottes geht, wenn es um Frieden geht. Ich meine, es ist jedem klar, Liebe Gottes, die können wir nicht von uns her, innerlich aus uns heraus erzeugen, sondern die brauchen wir von einer externen Quelle. Um wahren und echten Frieden zu haben, brauchen wir die Hilfe von Jesus Christus. Und da davon, ihr seht den Vers eingeblendet, schreibt eben auch der Paulus im Brief an Philipper. Philipper 4, Vers 7 steht, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schon spannend. Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Gott wird über unsere Gedanken wachen, um selber unser Innerste zu bewahren. Das ist eine grandiose Zusage. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann wird wirklich Gott über die Gedanken wachen und wird selber dein Innerste bewahren. Und das haben wir gehört, das ist ein Schlüssel zum Frieden. Gott selber wird dir helfen, das Böse Stück für Stück zu überwinden. Und es geht nicht nur darum, zu überwinden. Nein, dank der Liebe von Gott, wo er in unsere Herzen hineinlegt, werden wir Menschen auch anfangen, gut zu tun. Das ist wieder der zweite Teil. Das Böse hinter uns lassen und anfangen, gut zu tun. Und Jesus nimmt das auf in der Bergpredigt. Matthäus 5,9 steht, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die Frieden stiften, sie werden Gottes Kind heißen. Ich hoffe, ihr könnt den Zusammenhang erkennen. Echter Frieden, echter Shalom finden wir nur, wenn wir mit Gott leben tun. Weil dann fangen wir an, mit der Hilfe von Gott das Böse zu meiden. Und wir fangen an, selber Gutes zu tun. Ja, wir werden dann selber sogar zu Friedensstifter. Das ist eine grosse Transformation, die hier in unserem Leben anfängt stattfinden, wenn wir Gott in unserem Leben haben. Und der Luther übersetzt den Vers ja mit, oder fängt an mit, selig sind. Aber wir können das gerade so gut auch mit glücklich sind übersetzen, der Matthäus 5,9. Glücklich sind. Und dann schließt sich nämlich der Kreis wieder mit dem Psalm 34. Der David, wo es dort eine Anleitung geben zum glücklichen Leben. Und da Jesus, und er sagt, glücklich sind die, die das machen. Ganz zum Schluss noch ein Gedanke über das Heute raus. Weil wir haben ja nicht Frieden in Absolutheit. Wir haben häufig in unserem eigenen Leben stürmische Zeiten, nicht Frieden. Und es kann so schnell gehen und wir sind in einem Gebiet, wo auch nicht mehr Frieden herrscht. Solange Jesus nicht wiedergekommen ist, solange wird es keinen absoluten Frieden auf dieser Welt geben. Auch das ist eine Tatsache, die so in der Bibel steht tut. Aber mit seiner Wiederkunft kommt auch der Frieden für alle Völker und Nationen auf die Erde. So prophezeit die Bibel. Und als Beispiel davon, Micha 4, 3. Er, also die Rede ist von Jesus, wird unter vielen Völkern richten, um mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. So wie Jesus jetzt schon zum Frieden von jedem Einzelnen werden kann, so wird Jesus bei seiner Wiederkunft zum Frieden für alle Völker und alle Nationen werden. Das ist eine grandiose Zusage und etwas, wo wir uns darauf freuen dürfen und wo wir ruhig auch schon ein bisschen herbeisehnen dürfen. Wir dürfen uns jetzt schon wirklich darauf freuen, dass Jesus wieder kommen wird und es ist okay, im Gebet auch darum zu bitten, dass er gleich kommt. Nur einen ist es nämlich, der die zerstrittene und von Gott abgefallene Schöpfung wieder mit Gott versöhnen kann. Wir müssen uns das bewusst sein, es kann nur einen. Und das ist der schon lang erwartete, von Israel lang erwartet und von den Christen lang erwartet Messias, wenn er wiederkommt. Jesus Christus. Nur bei ihm wird unser Suchen und das Nachjagen nach Frieden, so wie es die Jahreslosung beinhaltet, denn wirklich ein gutes, ein perfektes, ein Shalom-mässiges Ende nehmen. Und bis dorthin müssen wir es aushalten, dass es nicht immer ganz Shalom ist auf dieser Welt. Ich bete mit uns. Ja. Jesus, ist wirklich eine verrückte Situation. Wir leben auf einer Welt, in einer gefallenen Schöpfung. Ganz vieles ist aus der Fuge geraten und nicht mehr so, wie es geplant worden ist. Nicht mehr so, wie es sein sollte. Und darum freue ich mich schon ganz gewaltig auf den Tag, wenn alles, was aus der Fuge geraten ist, wieder richtig ist. Wenn wirklich Shalom über alle Nationen und über alle Völker gekommen ist. Und auf bald, Jesus. Und bis dorthin bitte ich dich, dass du uns helfen tust, wenn es mal um unseren Frieden geht. Dass wir den wirklich finden können. Dass wir wirklich können das leben, was da steht. Das Böse hinter uns lassen, das Gute zu tun und so Frieden zu finden in unserem Leben, Jesus. Wir brauchen deine Hilfe da dazu. Und wir wollen aber auch unseren Teil dazu geben. Amen.